Wir sind ja in Matthäus 3, ab Vers 13. Und bevor wir zum Text gehen, möchte ich doch noch mal ein paar Dinge aufzeigen, weil ich denke, es spielt eine riesige Rolle für das persönliche Bibelverständnis, auch für manchen Lehransatz, was wirklich von Gott her gewollt ist, was nicht gewollt ist. Im Galater 4, in den ersten Versen bis Vers 7, da steht: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn unter das Gesetz getan. Denn wir müssen immer, wenn wir das Matthäusevangelium studieren, muss uns etwas klar sein. Wir kommen ja jetzt nachher zu der Taufe des Johannes. Aber es muss uns klar sein, alle vier Evangelien waren von der Heilsgeschichte her noch Altes Testament. Wir sind ja gewöhnt, Altes Testament, da kommt ein Deckel oder ein Trennblatt in der Bibel, da steht drinnen Neues Testament. Aber heilsgeschichtlich waren wir noch immer, wenn wir die Bibel aufgeschlagen haben, bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und bei Apostelgeschichte, Kapitel 1 bis Kapitel 1 Ende, sind wir im Alten Bund. Wir sind unter mosaischem Gesetz. Das heißt, der Jesus ist immer noch dabei, im Matthäusevangelium, als der König Israels, als der Messias, nicht nur die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen, sondern er erfüllt jetzt das mosaische Gesetz und da ist immer noch dabei. Und das ist erst abgeschlossen gewesen, als der Jesus starb am Kreuz von Golgatha, als er sein Blut vergossen hat, als er wirklich sterben musste, ins Totenreich ging, der Teufel entmachtet hat. Kann man Kolosser 1, Kolosser 2, kann man relativ einfach sagen, immer Vers 13 und folgende, aber auch Epheser 1, 13 und Folgevers. Man sieht dann letztendlich, jetzt ist es passiert und dann steht er von den Toten auf. Aber er sagt ja auch in Johannes 16, der Geist, der Paraklet, also der Geist der Sohnschaft, sprich, der uns die Wiedergeburt vermittelt, der das neue Zeitalter der Gemeinde dann bringt, das ist der Unterschied zum Alten Bund. Er sagt, das kann erst geschehen, wenn ich gegangen bin. Das ist wichtig, Vergangenheit, vollendete Vergangenheit. Das heißt, wenn er gegangen ist, und gegangen ist er bei seiner Himmelfahrt, und die Bibel zeigt uns dann, sie sagt nicht, wann er das getan hat, aber er hat die Himmel durchschritten, geht ins innerste Heiligtum und legt sein Blut auf den Sühnedeckel. Das steht im Hebräer 9, 11, Folgeverse, plus Hebräer 10, 19 und die Folgeverse. Er legt es auf den Sühnedeckel und in dem Moment ist das mosaische Gesetz durch Jesu Blut erfüllt. In dem Moment ist die Gerechtigkeit Gottes geschaffen. In dem Moment ist die Erlösung fertig. In dem Moment ist der Preis für jeden Menschen bezahlt. Und jetzt gießt der Herr Jesus, nachdem er ihn vom Vater empfangen hat, der Heilige Geist aus über alles Fleisch. Und jetzt ist Errettung möglich. Und das muss klar sein. Wenn das nicht klar ist, dann kommt Wirrwarr. Wisst ihr, wenn ich mit Brüdern rede über bestimmte Lehren, dann ziehen sie mir ein paar Stellen aus dem Alten Bund raus. Dann sage ich, Entschuldigung, ihr lieben Brüder, zeig sie mir aus dem Neuen Bund. Und zwar, zeig sie mir aus den Lehrbriefen, wo ja letztendlich beschrieben wird für die Gemeinde, was sie tun soll. Aber hier bei den Evangelien sind wir im Alten Bund. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel ein Problem. Ich muss bei den Evangelien immer gucken, zu wem redet der Herr Jesus. Also ganz wichtig ist, er handelt und redet zu zwei Personengruppen. Er handelt einmal zu Israel oder für Israel, spricht zu ihnen, handelt für sie. Das zweite Mal handelt er bereits und spricht zu ihnen, zu seinen Jüngern. Und das ist letztendlich schon der Vorläufer der Gemeinde. Das heißt, er redet zu der Gemeinde und er redet zu Israel. Beides. Und jetzt muss ich ganz einfach gucken, zum Beispiel, machen wir einfach das Beispiel. Da kommt ein Mensch, ein Jude, und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann fragt ihn der Jesus, was steht im Gesetz geschrieben? Das sagt er zum gesetzestreuen Juden. Als dann der Nikodemus kommt, der wirklich heilsverlangend ist, sagt er, es sei denn, dass du von Neuem geboren werdest. Das sagt klipp und klar, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist wie die der Pharisäer, kommt ihr überhaupt nicht ins Himmelreich. Wir kommen dann in Matthäus, in der Bergpredigt an die Stelle. Das heißt zu Deutsch, ich muss einfach immer gucken, wen redet er an. Und wenn er die Jünger anredet, dann ist unstrittig, dass wir gemeint sind. Zum Beispiel die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, da wird ja zurzeit gestritten, weil es ein bekanntes Missionswerk gibt, das sagt, es gilt nur für Israel. Das stimmt nicht. Es gilt für uns genauso. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es steht dort, die Jünger traten herzu und er lehrte sie. Und in dem Moment, wie er die Jünger lehrt, haben wir Gemeinde Jesu Christi. Wisst ihr, jetzt müssen wir einfach das beachten, wenn wir diese Dinge sehen. Das heißt, wir müssen die Heilsgeschichte beachten. Wir müssen immer gucken, ist jetzt noch Vorläuferstadium, ist schon der Heilige Geist ausgegossen, ist schon Gemeindezeit oder ist nicht Gemeindezeit? Das ist eigentlich alles. Gemeindezeit beginnt Apostelgeschichte 2,1 mit der Ausgießung vom Heiligen Geist. Vorher redet der Herr Jesus zu der Gemeinde, aber redet auch zu Israel, er hat auch Handlungen. Hier steht zum Beispiel eine Handlung, die für uns nicht gilt. Die Taufe des Johannes spielt für uns keine Rolle. Die Taufe spielt für unsere Rolle, aber nicht die Taufe des Johannes. Und, wir werden nachher sehen, ich zeige auch nochmal die Erscheinungsformen des Reiches Gottes auf, dass wir hier Klarheit haben. Matthäus 3, 13 und Folgeverse bis zum Schluss. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und so weiter. Das sehen wir dann das nächste Mal, was das bedeutet, dass der Heilige Geist auf ihn kommt und dass Gott hier das Zeugnis gibt. Aber hier ist eine ganz einfache Sache. Wir haben die Taufe des Johannes. Und jetzt ist einmal wichtig, dass wir uns die Verheißungen, die Erfüllungen und der Zustand des Reiches Gottes vergegenwärtigen. Wir sehen ja nachher, da kommen wir überall noch dazu, dass das Reich der Himmel und das Reich Gottes im Prinzip von Gott her in der Heiligen Schrift gleichgesetzt wird. Das heißt, was sind jetzt die Erscheinungsformen des Reiches Gottes oder des Reichs der Himmel? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind zum Beispiel heute in der dritten Erscheinungsform. Matthäus-Evangelium war die zweite Erscheinungsform. Das tausendjährige Reich ist die vierte Erscheinungsform. Und der Himmel ist die fünfte Erscheinungsform. Jetzt muss ich immer gucken, wenn eine Aussage gemacht wird, ja, wo bin ich denn jetzt gerade? Das ist eigentlich ganz einfach. Wo ist das Königreich? Das Königreich, kann man sich ganz einfach merken, ist immer dort, wo der König ist. Es ist ja sein Reich, das Reich des Königs. Also dort, wo der König ist, da ist sein Reich. Und da, wo der Herr Jesus ist, da ist Reich Gottes. Und jetzt ist es ganz einfach. Im ganzen Alten Testament, wo war da der Herr Jesus? Er war verheißen. Er ist zwar erschienen als der Engel des Herrn, als der Führer der Heerscharen Gottes. Er ist immer wieder aufgetreten, man nennt es Christophanie in Erscheinungen, aber er war eigentlich noch nicht auf der Erde gegenwärtig. Das heißt, die erste Erscheinungsform des Reiches Gottes ist immer verheißen. Das ist auch der Zustand von Daniel 2 und Daniel 7, wo die Bibel immer sagt, es wird ein Reich kommen später, nach dem Babylonischen, nach dem Medopersischen, nach dem Griechischen, nach dem Römischen. Es wird dann irgendwann ein Reich kommen. Die Bibel vergleicht es mit einem Stein, der alles zerschlägt. Der Stein, der Fels, Jesus Christus. Und er sagt, das Reich wird kommen, zukünftig. Und das ist ganz wichtig. Er verheißt Israel ein zukünftiges Reich. Das heißt, im Alten Testament ist das Reich Gottes nur verheißen, ist noch nicht da. Aber David und Salomo waren nur Vorläufer. Er sagte klipp und klar, ich werde auf deinen Thron, auf den Thron Davids wird er kommen, der das endgültige Reich aufrichtet, nämlich der Messias, der Herr Jesus. Also im Alten Bund haben wir das Reich Gottes nur als Verheißung. So ist hier unter Ziffer 2. In der zweiten Erscheinungsform, da ist jetzt was da. Wo ist Reich Gottes, wenn der Herr Jesus Fleisch wird, wenn er geboren wird in Bethlehem, wenn er dann aufwächst, wenn er in Nazareth ist, wenn er dann am See Genezareth lebt, wenn er dann in Jerusalem mit den Pharisäern kämpft, wo ist dann das Reich Gottes, wenn er da ist? Auf der Erde. Das ist die zweite Erscheinungsform. Jetzt ist der König da. Aber jetzt müssen wir einfach wie kleine Kinder die Bibel lesen. Er macht eine ganz klare Aussage. Jetzt könnte man sagen, oh ja, jetzt ist das Reich Gottes gegenwärtig. Ja, der König ist da und damit ist das Reich eigentlich da. Aber er sagt gleichzeitig dann, das müssen wir beachten, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also der König ist zwar da, aber richtet sein Reich noch nicht auf. Das war ja der Irrgedanke der Jude, des Volkes Israel, dass sie geglaubt haben, jetzt wirft er die Römer raus, jetzt richtet er sein Reich auf. Hat er nicht getan. Also die zweite Erscheinungsform ist, da ist der König da, richtet aber sein Reich noch nicht auf. Das ist unser Zustand. Das ist Matthäus. Und in dem Zustand spielt sich auch das ab, das spielt eine Rolle, nämlich wer taufe. Die dritte Erscheinungsform, wo ist denn der Herr Jesus heute? Der Herr Jesus ist heute in den Herzen der Gläubigen. Er macht in uns Wohnung. Wer ihn aufnimmt, der wird gerettet. Der ist ein Gotteskind, der erlebt die Wiedergeburt. Der Jesus kommt durch den Heiligen Geist in unser Herz und wohnt in unseren Herzen. Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt die Bibel. Also ist das Reich Gottes heute nicht auf dieser Erde. Auch die Lehre, dass Israel keine Zukunft mehr hat und dass letztendlich das Reich Gottes schon angefangen hat und dass wir schon praktisch im tausendjährigen Reich leben und der Teufel schon gebunden ist, ist völliger Unsinn. Entschuldigung, wie soll man so deutlich sagen. Das stimmt einfach nicht. Sondern das Reich Gottes ist in der dritten Erscheinungsform inwendig in uns. Wer es nachlesen will, Kolosser 1, 25 bis 27. Das Reich Gottes ist jetzt inwendig in uns. Das heißt, der König ist in den Herzen der Gläubigen. Jetzt ist das Reich Gottes inwendig in uns. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt auf der Ölberg, Sacharja 14 wird es beschrieben, die ersten 5 Verse. Wenn er dann sichtbar wiederkommt, das tausendjährige Reich aufrichtet, dann ist das Reich Gottes auf der Erde. Dann wird die Verheißung für Israel von dem irdischen Königreich erfüllt. Dann ist der König da, richtet der Königreich auf. Aber auch dieses Königreich ist nur ein Vorläufer. Weil der Jesus sagt ja klipp und klar, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das endgültige Reich Gottes, der endgültige Zustand, das ist die fünfte Erscheinungsform, die letzte, das ist der Himmel. Da sind wir die ganze Zeit bei Herrn Jesus. Er als König ist die ganze Zeit da. Sein Reich ist der Normalzustand. Und es ist kein Zufall, dass es genau 5 Erscheinungsformen gibt, 5 die Zahl der Gnade. Gut, und jetzt haben wir hier entscheidender Punkt, Lukas 11, 20. Und zwar, dass nämlich dort, wo der König ist, dass dort auch das Reich ist. Wenn ich die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und damit sagt er klipp und klar, wenn er als der König die Dämonen austreibt, ist das Reich Gottes da, weil er der König jetzt zeigt, dass er gegenwärtig ist. Und das ist die Form, die wir in Matthäus 3 haben. Und jetzt kommen wir eben zu dieser Taufe. Und das ist eine Vorläufertaufe. Und das ist auch die Taufe, wo sich der Herr Jesus taufen lässt. Zum Beispiel hätte er sich mit der Taufe nach Pfingsten nicht taufen lassen müssen, weil er kein Sünder ist. Er hatte selber keine Sünde. 2. Korinther 5, 21 sagt, er, der von keiner Sünde wusste, der keinerlei Sünde hatte, hätte sich nie mit der Taufe taufen lassen müssen wie wir, weil er nie hätte wiedergeboren werden müssen. Er hätte nie gerettet werden müssen. Er ist der Retter, der Erlöser. Aber hier beim Vorläuferstadium lässt er sich taufen. Und zwar, wir sehen jetzt nachher, warum und was sich hier abspielt. Und zwar, wir müssen jetzt zurück in Kapitel 3 zu 8. Und zwar, vielleicht schon 6, 8, das war wir ja schon studiert haben, aber ich möchte es nochmal betonen. Vers 6, und es wurden von ihnen im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Diese Taufe am Jordan vom Johannes war eine Bußtaufe. Unsere Taufe ist eine Errettungstaufe. Da bekennen wir, dass wir gerettet sind. Aber das ist eine Taufe, sei zur Buße. Das heißt, zu dieser Taufe hat es gehört, dass man seine Sünde bekannt hat, dass man zugegeben hat, dass man ein Sünder war. Wenn wir getauft werden, dann ist schon lang klar gewesen, dass wir Sünder waren, aber jetzt sind wir gerettete Sünder. Wir sind Gottes Kinder, die gerettet sind, das bezeugen wir. Wir bezeugen die Errettung und hier bei der Taufe des Johannes werden die Sünder bekannt. Das ist eine ganz andere Ebene. Da geht jetzt hin, als die Pharisäer und Sadduzäer kommen. Man könnte ja sagen, die Pharisäer sind die Gesetzlichen, und die Sadduzäer sind die modernen Theologen gewesen, die Gottlose. Die haben nicht einmal geglaubt, dass es eine Verstehung gibt. Und er sagt zu ihnen klipp und klar, Schlangenbrut, das heißt Kinder des Teufels, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er sagt, für diese Taufe, dass man mit der Taufe des Johannes getauft werden durfte, dass man seine Sünde bekannt hat, musste man etwas tun, Vers 8. Also auch das formelle Sündenbekenntnis hat nicht gereicht. Er sagt, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Das heißt, diese Taufe war eine Bußtaufe, wo man seine Sünde bekannt hat, wo Menschen bekennen mussten, dass sie Sünder sind, bekennen mussten letztendlich, dass sie bereit sind, ihre Gesinnung zu ändern. Schon Vorläuferstadium. Und jetzt erklärt er es, Vers 11. Ich habe drum unter Ziffer 7 das 3, 8 und Folgeverse. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Also er sagt jetzt klipp und klar, es ist ein Unterschied. Wisst ihr, und jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig. Wenn ein Mensch von der Heilsgeschichte gar nichts weiß, das alles nicht kennt und nur die Bibel ganz genau und pingelig liest, kommt er von allein drauf. Weil hier sagt er klipp und klar, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Das ist jetzt eine Bußtaufe. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Also er sagt klipp und klar, er hat eine Bußtaufe, aber die entscheidende Taufe vollzieht der Herr Jesus selber, indem er uns mit Heiligem Geist und eine andere Gruppe mit Feuer taufen. Das haben wir ja auch studiert. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist die Wiedergeburt, ist die Errettung. Und die Taufe mit dem Feuer ist die Verdammnis, ist das Gericht. Also er sagt klipp und klar, er ist es, der das tut. Und damit sieht man, diese Taufe, ich kann jetzt die Taufe also nicht als Muster für uns heranziehen, weil diese Taufe war praktisch gebunden an die zweite Erscheinungsform des Reiches Gottes. Und merkt ihr jetzt, ich darf nicht wahllos eine Bibelstelle aufschlagen und sagen, das ist biblisch und zeige Bibelstelle. Ich muss immer gucken, in welcher Epoche ist es. Ist es erste Erscheinungsform, zweite, dritte, vierte, fünfte? Dritte ist immer richtig. Betrifft es uns? Also ich muss da schon gucken. Aber schon einfach, weil die Bibel zeigt so eindeutig hier zum Beispiel, wenn man das jetzt einfach langsam liest, dann sagt Johannes ganz klar, ich taufe mit Wasser zur Buße, der später kommt, taufe mit dem Heiligen Geist, der rettet euch. Und unsere Taufe ist die Bezeugung dessen, was er getan hat, dass er uns mit dem Heiligen Geist getauft hat. Aber das war eine Vorläufertaufe. Und wir sehen nachher, was das für eine Rolle spielt. Und dazu gehört natürlich ein ganz wichtiger Punkt, und zwar Markus 1,15. Das ist die erste Predigt Jesu, die er praktisch getan hat. Er sagt hier, die Zeit ist erfüllt. Also jetzt ist der göttliche Zeitpunkt da. Da steht im Griechischen Kairos, also der Zeitpunkt Gottes. Wenn die Bibel nur eine Zeit meint, meint sie Chronos. Da kommt unsere Uhr her, der Chronometer. Also Chronos ist immer die Zeit, die dahin plätschert. Und Kairos ist immer von oben, von Gott, ein Zeitpunkt, der einfach die normale Zeit stoppt. Also da kommt was Besonderes. Man könnte auch sagen, die besondere Zeit ist jetzt erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Warum ist es nicht da? Der König ist da, aber das Reich Gottes ist nicht da. Aus einem ganz einfachen Grund, weil der Heilige Geist nicht ausgegossen ist. Weil das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist. Und wenn der Herr Jesus jetzt das Reich Gottes hätte aufrichten wollen, sofort in seiner vollen Gültigkeit hätte der Heilige Geist ausgegossen werden müssen. Konnte aber nicht, weil das mosaische Gesetz noch dagegen stand und das mosaische Gesetz erfüllt werden musste durch Jesu Blut. Und von daher ist ganz klar, hier konnte es noch nicht geschehen. Und wir haben hier jetzt einfach einen ganz, ganz nüchtern sachlichen Vorgang, wo die Bibel uns zeigt, hier ist letztendlich der Vorläufer und Markus 1,15. Und das muss man jetzt einfach einmal nüchtern sehen, die erste Predigt Jesu, die er hält, das ist schon das ganze Programm. Er sagt nämlich hier etwas ganz Einfaches. Er sagt hier, die Zeit ist nahe, das heißt, sie ist noch nicht da, der Heilige Geist ist nicht ausgegossen. Aber er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist letztendlich die Botschaft, um die es geht. Er sagt, es ist noch nicht da, aber ihr müsst Buße tun, das heißt, ihr müsst eure Gesinnung ändern. Und dass sie das gelernt haben und tun konnten, kam Johannes der Täufer. Hat ihnen letztendlich die Sünde gestraft. Er hat zum Beispiel Herodes klipp und klar gesagt, du darfst hier die Frau deines Bruders nicht haben. Er hat die Sünde ins Licht gestellt, um Buße herbeizuführen, das heißt Gesinnesänderung, dass man einsieht, dass man Sünder ist und sagt, und dann glaubt ans Evangelium. Aber es war noch nicht da, weil, das ist ganz nüchtern sachlich eine Prophezeiung jetzt in dem Moment, weil das Evangelium laut Johannes 16, 7 bis 14 erst kommt, wenn der Herr Jesus im Himmel war, wenn er weggegangen ist. Wenn er das Blut ins Heiligtum getragen hat. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Er sagt hier, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier lernen wir, dass man als wichtigster Punkt auch ein Mensch, wenn man ihn evangelisieren will, was sagt mir das heute in der dritten Erscheinungsform, nachdem der Heilige Geist ausgegossen ist, nachdem letztendlich dann jetzt eine völlig andere Situation ist, wisst ihr was, gleich ist, die Forderung nach Buße ist gleich. Die Forderung nach Buße und Glaube ist gleich. Und das lernen wir hier praktisch in der zweiten Erscheinungsform. Was hat es mit der Buße auf sich? Er sagt ja, du musst Werke bringen, die der Buße würdig sind. Das heißt, Buße heißt Gesinnesänderung. Und was lerne ich jetzt, wenn ich evangelisiere? Wenn ich evangelisiere und ich habe Menschen vor mir, dann muss man dem was ganz Einfaches nahe bringen. Man muss sagen, du bist verloren, du wirst in der Hölle enden, wenn du dich nicht wirklich zum Jesus wendest, aber Gott fordert von dir eigentlich was ganz Einfaches. Er fordert von dir Buße. Jetzt ist das natürlich durch den Katholizismus kaputt gemacht worden. Wisst ihr, Buße, da hat man dann geglaubt, man hat ja Büßerhemden gehabt, sie haben sich Erbsen in die Schuhe reingetan, manche haben sich gegeißelt, ausgepeitscht und da haben wir geglaubt, das ist Buße. Man denkt ja alle an den Gang des Kaisers nach Canossa, Buße, das denkt man, das ist Buße. Aber Buße wurde vom Katholizismus missbraucht. Das Wort heißt im Griechischen was ganz, ganz Einfaches. Ich habe mir schon überlegt, ob es nicht richtig wäre, eigentlich in der Bibel das Wort Buße wenigstens in der Fußnote zu erklären, indem man einfach sagt, Änderung der Gesinnung, das heißt es. Meta ist das Wort für mit im Griechischen. Und Buße aus Meta, Noia. Noia, da kommt Nous her und Nous ist die Gesinnung, also die Einstellung. Das heißt einfach, Gott sagt etwas, jetzt gehe ich einfach mit meiner Gesinnung, mit Gott mit, das heißt, ich stimme ihm zu und gebe ihm Recht. Ich gehe da mit. Gott sagt, du bist ein Sünder, sage ich ja. Das war das. Und indem die das wirklich angenommen haben, haben sie sich als Beweis, dass sie es glauben. Weil Gott ist ja so, er kennt ja das Herz des Menschen, dass es ja hinterhältig ist und gern trickst, um zu beweisen, dass sie es wirklich so meinen, die Pharisäer haben es nicht so gemeint, hat er die Taufe des Johannes einfach gegeben. Und die Taufe des Johannes, sie mussten sich öffentlich taufen lassen, mussten öffentlich bekennen, dass sie Sünder sind. Und damit haben sie zugestimmt. Und zwar mit der Tat. Mit dem Mund kann man locker zustimmen. Pharisäer hat sicher auch gesagt, ja, wir sind Sünder und so. Aber um zu zeigen, dass sie tatsächlich bereit waren, ihre Gesinnung zu ändern, das heißt Gott zuzustimmen, sich als Sünder zu erkennen, wir denken an den Tempel, der Pharisäer sagt, ich danke dir, Herr, dass ich nicht bin wie jener. So ist der Mensch, auch der Fromme. Der Pharisäer war eigentlich, wenn man es genau nimmt, von Gott her gesehen, völlig unbußfertig. Er hat nicht geglaubt, dass er nötig hat, von Gott gerettet zu werden. Er glaubt, er ist recht. Der Zöllner, der hat ja gewusst, was er macht. Der hat ja gewusst, dass er ein Betrüger ist. Der kommt und sagt, sei mir Sünder gnädig, erbarme dich. Und das ist genau das, was der Johannes durch seine Taufe herbeiführen wollte. Die Gesinnung vom Zöllner, dass man zugibt, ich bin erlösungsbedürftig. Wisst ihr, und jetzt kommen wir ja dazu, warum macht er das? Der Johannes sagt doch klipp und klar, er muss wachsen, Jesus, ich muss abnehmen. Ich bin nur vor ihm hergesandt. Beim Matthäus-Evangelium ist Johannes der Täufer der Herold, der König ankündigt. Wisst ihr, jetzt müsst ihr euch das einfach vorstellen. Warum gibt es Gott so? Was ist hier in Israel passiert? Jetzt hat es plötzlich Menschen, die bekennen, ich bin ein Sünder. Die sagen, Gott hat recht, ich muss mich ändern, ich muss Gott dienen. Aber sie kennen ja das mosaische Gesetz. Jetzt waren ja Leute, denen war das mosaische Gesetz vertraut. Sie wussten, wenn ich ein einziges Gebot nicht halte, ist das Gericht Gottes über mir, bin ich erledigt. Und sie wussten, es gibt nur eine einzige Chance, wenigstens kurzfristig Vergebung zu haben, steht in 3. Mose 16, Yom Kippur, der Versöhnungstag, wo der hohe Priester einmal hineinging ins Heiligtum und das Blut auf der Sühnedeckel gesprengt hat, der Stiftshütte. Das ist ein Vorbild von dem, was der Herr Jesus dann später getan hat. Er hat die Himmel durchschritten, ist in die himmlische Stiftshütte, hat sein Blut gesprengt. Und der Johannes bereitet die Menschen vor, dass sie auf den Erlöser warten. Diese Taufe war eine Taufe, die hat die Leute vorbereitet, auf den Erlöser zu warten. Sie hat die Herzen vorbereitet. Später geht er viel weiter. Da sagt er zum Beispiel in Johannes 1,29, ganz wichtig, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wisst ihr, ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr müsst die Stelle nur zusammensetzen, wie ein Mosaik. Er sagt ihnen zuerst, du bist ein Sünder, das haben sie doch gewusst. Aber jetzt bekennest, zeig, dass du ernst meinst mit diesem Bekenntnis. Lass dich taufen, das ist hier unser Text. Und dann geht er ganz einfach hin und sagt, praktisch denen Leute, die jetzt wissen, ich bin verloren. Ich brauche Yom Kippur, ich brauche den Erlösungstag. Aber das ist erst im Jahr. Was machst du, wenn du einen Tag nach dem Versöhnungstag schlimm gesündigt hast? Dann musst du wieder Opfer bringen für dich persönlich, das ging alles. Aber Sehnsucht hatten sie alle nur noch im Yom Kippur. Weil dort wussten sie, dort geschieht die große Versöhnung. Jetzt kommt der Johannes, jetzt kommt der zweite Schritt. Wir sind hier beim ersten. Er bereitet sie vor in ihren Herzen, dass sie Buße tun. Jetzt kommt der zweite Schritt. Da sagt er, als der Jesus kommt, siehe das Lamm Gottes. Er sagt, sieh, dort kommt er. Das ist das Lamm. Das ist das Opfer. Mutter, er tut nichts anderes, als die Menschen auf der Herr Jesus, auf die Erlösung, auf die Errettung vorzubereiten. Und er macht sie ihnen praktisch möglich, indem er sagt, A, tut Buße, Markus 1,15, erste Forderung von Herr Jesus. Zum Zweiten, guck das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das ist der zweite Punkt, wo der Jesus sagt, und glaubt. Also er macht es jetzt einfach so, wenn jemand wirklich bußfertig war und dann an der Herr Jesus geglaubt hat, dann wird er gerettet. Und das war der Auftrag vom Johannes des Täufers, die Leute auf das vorzubereiten. Wisst ihr, die Leute, die das sich verinnerlicht haben und das ernst genommen haben, als dann die Apostel nach der Ausgießung des Heiligen Geistes gepredigt haben, zum Beispiel, ist erschütternd, absolut erschütternd, dass die Juden selber, Israel, das nicht so begriffen hat, wie die Judengenossen, die Gottesfürchtigen. Das waren ja Leute, die haben sich zu der Synagoge gehalten, haben sich zum Tempel gehalten, haben sich aber noch nicht beschneiden lassen, zum Beispiel, also sind nicht konvertiert, der Cornelius. Wisst ihr, der Cornelius, die hatten genau diese Herzenshaltung, die Johannes der Täufer herbeiführen wollte. Und in dem Moment predigt ihnen der Apostel nur, durch ihn bekommt ihr Vergebung der Sünde. Das heißt, er ist dieses Lamm Gottes. Er wird euch jetzt retten. In dem Moment stimmen die einfach zu. Das ist der entscheidende Schritt der Buße. Sie stimmen einfach zu und derselbe Sekunde fällt der Heilige Geist auf sie. Ihr müsst es einfach sehen. Die ganze Evangelien sind die Vorbereitung der Erlösung. Und die Ausführung durch den Herr Jesus. Vorbereitet werden die Menschen, ausgeführt wird es durch der Herr Jesus und dann nach der Ausgießung des Heiligen Geistes ist es da. Und man muss sagen, warum muss man das heute noch genauso machen? Aus einem ganz einfachen Grund. Die Menschen sind heute genauso wie früher, sind gleich gottlos, gleich eingebildet, glauben, dass sie keine Erlösung nötig haben. Darum macht es Gott so, dass es in der Bibel aufschreiben ließ. Jetzt nimmst du einfach einen Kollege von mir, der die Bibel liest. Ich habe das erlebt, wo Leute, wo ich nie gedacht hätte, dass die Bibel lesen, die haben plötzlich Bibel gelesen. Jetzt kommt da ein Mensch, der keine Ahnung hat, er liest es, sagt alles interessant und jetzt liest er Kapitel 3, plötzlich sieht er die Forderung, tut Buße und jetzt weiß er, ich muss Buße tun. Wenn er dann zum Beispiel bei der Schlachter Fußnote liest, das heißt, Buße bedeutet, kehrt von Herzen um zu Gott, ändert eure Gesinnung. Das ist die wörtliche Bedeutung. Ändert eure Gesinnung, eure Einstellung. Wisst ihr, tut Buße, sag ich, Gott ist nahe herbeigekommen. Und jetzt sagt er klipp und klar, es wurden vor ihm im Jordan getauft, ihre Sünden bekannten. Damit sagt er doch im Leser auch heute, du musst deine Sünde bekennen. Du musst zugeben, dass du ein Sünder bist. Und dann liest er weiter, dann kommen die frommen Pharisäer. Er weiß ja, dass die Pharisäer fromm waren. Und dann sagt er zu ihm, klipp und klar, du musst jetzt Früchte bringen, die der Buße würdig sind. Selbst die Pharisäer hat ihre Frömmigkeit nichts genutzt. So fromm wie die bist du noch lange nicht. Und dann sagt er klipp und klar, wenn jemand das nicht tut, wird er umgehauen und ins Feuer geworfen. Wisst ihr, das ist genauso heute, wenn ein Mensch die Bibel liest, hat er genau der gleiche Vorgang wie damals. Da passiert genau das Gleiche. Je weiter er im Evangelium nach hinten geht und irgendwann kommt er dann zu der Tatsache, wo ganz klar gezeigt wird, die Erlösung durch Jesu Blut, wo man dann in den Lehrbriefen die Erklärung hat, was hier passiert ist. Aber hier wollte er ein Herz vor Gott, Erführungszeichen, erzeugen durch seine Verkündigung, durch das, was er getan hat, dass die Leute letztendlich wirklich ihre Gesinnung ändern, dann haben sie sich taufen lassen. Jetzt kommen wir halt zu dem wahrlich Dramatischen. Und der Jesus sagt hier, nachdem er sich taufen lassen will, und Johannes ist entsetzt, dass er sich taufen lassen will, er sagt ja, das ist das Lamm Gottes, das das tun wird. Er ist entsetzt und sagt dann zu Deutsch, ja, gut, er macht es indirekt, er verweigert es fast, aber da hat er den Mut nicht dazu. Und jetzt sagt der Jesus was ganz einfach, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er sagt nicht, es gebührt mir. Merkt ihr? Er handelt hier allgemein. Er sagt uns, die Menschen müssen das alle tun. Wenn du die Gerechtigkeit Gottes willst, musst du sie erfüllen, indem du zuerst Buße tust. Jetzt geht er ganz einfach hin, 2. Korinther 5, 21, ich lese trotzdem nochmals, weil die hat eine riesige Bedeutung, die muss eigentlich verstanden werden. Denn, jetzt redet die Bibel von Gott, dem Vater, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste. Wisst ihr, ihr müsst euch das vergegenwärtigen. Er kannte die Sünde persönlich nicht. A, weil er selber keine Sündenatur hatte und weil er B, selber nie gesündigt hat. Müsst ihr euch vorstellen, Jesus kannte die Sünde aus eigener Anschauung gar nicht. Er kannte natürlich die Sünde von dem, was er gesehen hat. Er kannte die Sünde von seiner göttlichen Allwissenheit. Vor allem, was er hier gesehen hat, kannte er das. Aber er selber hatte keine Sünde. Jetzt sagt die Bibel, er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das ist jetzt der Grund, warum sich der Jesus überhaupt taufen lässt. Er hatte keine Sünde, aber er musste zur Sünde gemacht werden. Und darum geht er hier wie die Sünder praktisch ins Wasser und lässt sich taufen. Damit stellt er sich drunter und zeigt an, dass er, obwohl er keine Sünde hat, die Sünde all derer, die sich taufen lassen, letztendlich praktisch auf sich nimmt. Das weiß natürlich jetzt der Bibelleser, der weitergelesen hat. Und er sagt, so wird alle Gerechtigkeit erfüllt. Wie wird die erfüllt? Indem der Jesus alle unsere Sünde trägt. In dem Moment, wie ein Mensch Buße tut und das Evangelium im Glauben annimmt, wird die Gerechtigkeit für ihn persönlich erfüllt. In derselben Sekunde kommt er zum Glauben, bricht zur Wiedergeburt durch. Und so kommen wir zur Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt zeigt der Jesus an, dass er das tut, um uns letztendlich zu retten. Und jetzt müssen wir einen Sprung machen in Vers 17 von Matthäus 5. Da sagt Bibel, ihr sollt nicht meinen, und da steht jetzt ein interessantes Wort, da steht Nomisete, da steckt auch das Nomos drin, Metanoia, da steckt Meinung, Gesinnung steckt da drin. Da sagt, ihr sollt nicht eine Gesinnung haben, und denke, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, und zwar nicht um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Sag's mal in meinen Worten. Er ist gekommen, um zu erfüllen. Wisst ihr, und das muss klar sein. Alles, was wir hier haben im Matthäusevangelium, ist Vorbereitung. Johannes bereitet die Menschen vor. Und der Herr Jesus bereitet sich auch durch das, was er tut, durch sein Handeln, auch durch sein zeichenhaftes Handeln, bereitet er hier alles vor, um diese Gerechtigkeit zu erfüllen. Und das muss man jetzt einmal ganz nüchtern sachlich feststellen. Die ganze Buße würde einem Menschen ja gar nichts nützen, wenn ich die zweite Botschaft, jetzt springe ich einfach vom Johannes dem Täufer, wenn die nicht genauso reell wäre. Weil was nützt mir, wenn ich Buße tue, wenn meine Sünden nicht abgewaschen werden? Und Johannes 1, 29, ich lese uns den Vers. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er bereitet die Menschen darauf vor, immer auf zwei Dinge, dass sie Buße tun müssen und dass der Herr Jesus der Erlöser ist. Und das ist der Auftrag eines Herolds. Er bereitet das Kommen des Erlösers vor. Aber jetzt müssen wir den Johannes anders sehen. Der Johannes ist ja in der Bibel hier verewigt, geschrieben. Die Rolle des Johannes des Täufers, auch des Bibeltextes, auch des Matthäusevangeliums, ist, den Leser oder den Menschen der heutigen Zeit vorzubereiten, dass letztendlich der Herr Jesus kommen kann, und zwar in sein Herz. Das ist der entscheidende Punkt. Und dass der Mensch versteht, wisst ihr, wenn du siehst, du bist ein Sünder, du musst dich sogar taufen lassen, du musst da bußewürdige Werke tun. Jeder, der die Bibel kennt, weiß, Yom Kippur, 3. Mose 16. Aber jetzt brauche ich ein Lamm. Johannes sagt, das Lamm ist Jesus. Jeder weiß, muss Blut vergossen werden. Jesus sagt beim Abendmahl, dies ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Er sagt klipp und klar, ich bin das Lamm. Ich vergieße mein Blut. Ich bin der wahre hohe Priester, der Yom Kippur tut. Und da ist jetzt ein ganz zentraler Punkt hier in dieser Vorläufersituation. Und zwar, wir wissen das jetzt als Leser. Jetzt kann man das den Menschen sagen und sagen, guck, er will, dass alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Er stellt sich unter diese Sünde, weil er sie auf sich nimmt. Aber das ist nur der erste Teil. Wisst ihr, muss bei der Bibel immer alle Bibelstellen lesen zur Sache. Und die zweite entscheidende Stelle ist, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Da sind wir bei Hebräer 9, ich habe es vorher schon angeführt, 9, 11. Ganz zentral. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Es ist himmlisch, es ist die Stiftshütte im Himmel. Auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, das ist Yom Kippur, 3. Mose 16, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal. Versteht ihr jetzt auch, warum die katholische Messe Erlästerung ist? Die Bibel sagt, das Opfer ist ein für alle Mal, kann niemals wiederholt werden, weder blutig noch unblutig. Ein für alle Mal ist er in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das heißt, in dem Moment, wie er kam, das Lamm Gottes, ist der, der ein bußfertiges Herz hat, das, was der Johannes herbeiführen will. Der zweite Teil ist, dass man an das Lamm Gottes glaubt, ist es geschehen. Jetzt hat der Herr Jesus das mosaische Gesetz erfüllt. Und er erklärt es dann weiter und sagt, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heilig zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Das steht im griechischen Wort, da gibt es kein Wort im Deutschen dafür. Das heißt praktisch, damit ihr ihm Gottesdienst darbringen könnt. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen. Ist euch klar, wo wir sind bei Matthäus 3? Wir sind im ersten Bund. Die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfingen. Und jetzt erklärt er das und sagt, drum ist auch das Vorläuferstadium, dass er letztendlich hier schon Blut vergießen ließ von der ersten Minute, ja, ist praktisch nur ein Hinweis auf das, was durch der Jesus passiert. Und alles andere ist zweitrangig. Und dann erklärt er ab Vers 22 und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Wisst ihr auch, die Bußfertigkeit, die Gesinnung, wenn ich eine bußfertige Gesinnung habe und komme zu Gott und bin voll Reue und zerknirscht, nützt mir das gar nichts. Wisst ihr, es gibt ja auch diese Kreuzwegandachte, wo du systematisch auf Dinge hingeführt wirst. Aber es nützt alles gar nichts, wenn nicht der entscheidende Punkt kommt. Johannes hat zwei Botschaften. Tu Buße und dann sieh das Lamm Gottes und der Jesus sagt, da musst du dran glauben. Das heißt, in dem Moment, wie man glaubt, dass das Blut Jesu im innersten Heiligtum für mich vergossen ist und dass es völlig ausreicht, dass Gott damit zufrieden ist, dass damit die Gerechtigkeit Gottes geschaffen wurde, in dem Moment, wie man das tut, ist alles passiert. Und Hebräer 10, 19 zeigt es nochmals. Die zwei Stellen muss man einfach kennen. Das ist auch der Grund, warum der Heilige Geist vorher nicht ausgegossen werden konnte. Als der Herr Jesus die Jünger angehaucht hat, im Johannesevangelium und sagt, empfange den Heiligen Geist, das war keine Geistesausgießung, da hat er sie nur angehaucht, hat ihnen ein Stückchen Heiliger Geist gegeben, alttestamentlich, dass sie die Kraft hatten, bis Pfingsten auszuharren. Aber echte Geistesausgießung geschah erst in Apostelgeschichte 2,1. Vers 19 musste nämlich geschehen. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Das ist jetzt der neue Weg, der neue Zugang zu Gott. Und jetzt haben wir einen anderen Hohepriester. Wir haben nicht den irdischen Hohepriester von Yom Kippur, vom Versöhnungstag, 3. Mose 16. Da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, wir haben den Hohepriester Jesus Christus, nach der Weise Melchisedek, sagt die Bibel, der sein Blut vergossen hat, der ins innerste Heiligtum ging. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los, vom bösen Gewissen, am Leib gewaschen, mit reinem Wasser. Ihr müsst euch das vorstellen. Er sagt jetzt kannst du absolute, völlige Gewissheit des Glaubens haben, dass deine Sünder hinweg sind. Wisst ihr, das ist ein entscheidender Punkt. Du hast auch heute im Reich Gottes Leute, die sind bei Matthäus 2 und 3 stecken geblieben. Vor allem bei Matthäus 3, bei unserem ganzen Kapitel, ab Vers 1. Die sind ob ihren Sünden zerknittert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel ich Anrufe kriege. Auch von Leuten, die auch nicht mehr wissen, noch ein, noch aus, die sind oft kaputt. Es geht eigentlich immer darum, sie können nicht fassen, dass durch den Herr Jesus völlige Befreiung, völlige Erlösung, völlige Errettung, völlige Ruhe kommen. Und dann ist immer das Gleiche. Dann ist Matthäus 3, die Botschaft des Johannes des Täufers, ist im ersten Teil, ist da. Die hat vollkommen eingeschlagen. Sie haben begriffen, dass sie Sünder sind. Sie haben begriffen, sie sind erledigt. Die Leute wissen das. Sie sagen, ich bin erledigt. Ich muss denen nie sagen, ihr müsst Buße tun. Brauche überhaupt nicht. Die wissen alles. Die wissen, dass sie verloren sind. Die wissen, dass sie Sünder sind. Die haben vollste Sündererkenntnis. Aber sie haben die zweite Erkenntnis nicht, die der Johannes vermittelt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Darum möchte ich das betonen. Matthäus 3 ist der Vorläufer. Das ist der erste Teil. Aber der zweite, der wichtigere, zu dem kommen wir dann. Das ist einfach der, wo er sagt, es gibt jetzt völlige Gewissheit im Glauben, dass die Sünder hinweg sind. Ich sage denen immer bloß, du musst zu meinem Jesus gehen. Wenn die zu mir kommen wollen, ich lasse die nicht kommen. Ich rede oft gar nicht lange mit ihnen am Telefon. Ich sage, ihr müsst zu meinem Jesus gehen. Geht zu ihm. Von ihm empfängst du völlige Reinigung, völlige Erlösung, völlige Befreiung. Da kommen Leute, die sagen schreckliche Dinge, was bei ihnen passiert. Die wollen, dass ich jetzt mit ihnen bete, von mir aus Dämonen austreibe. Und ich sage, Entschuldigung, du musst nur eins tun. Du brauchst das alles gar nicht. Geh zu ihm. Er hat alle Finsternismächte entwaffnet. Er ist der Herr der Herren. Er ist der König der Könige. Sein Blut macht rein vor jeder Sünde. Sein Geist wird es bei dir tun. Du musst nur zu ihm kommen und musst glauben, wie ein kleines Kind, dass er dir völlige Befreiung und Erlösung gibt, dass sein Blut es tut, dass du durch diesen lebendigen Weg direkt vor Gottes Angesicht kannst, jetzt kommt der entscheidende Punkt, ohne böses Gewissen. Weil die Bibel sagt klipp und klar, los vom bösen Gewissen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Matthäus 3, war es richtig, ein böses Gewissen zu haben? Also in unserem Text, Matthäus 3, war es richtig, ein schlechtes Gewissen zu haben? Dann hat man sich taufen lassen müssen. Aber die zweite Botschaft vom Johannes, das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt, das, was dann die Apostel gepredigt haben, das macht mich los vom bösen Gewissen. Das reinigt mich von den Sünden. Das bringt mir völlige Befreiung. Dann ist der Erlöser nicht mehr am Jordan, dann ist der Erlöser in meinem Herzen. Wisst ihr, das ist der zentrale Punkt. Und so müssen wir auch Bibel lesen. Und dann verstehst du das plötzlich. Dann kannst du mit einem Ungläubiger oder jemand, der Interesse hat, kannst du Matthäus 3 lesen. Problemlos. Man kann sagen, guck mal, das ist der Heizblatt Gottes. Er sagt einfach, du musst Buße tun, dass du in den Himmel kommst. Du musst ganz einfach deine Sünde bekennen. Du musst ganz einfach Frucht bringen, die der Buße würdig ist. Wenn das echt ist, dann zeige ich dir, wie es weitergeht. Da kannst du das lesen und sagen, guck, die hat jetzt noch nicht, weil er war noch nicht im Himmel. Aber jetzt ist er im Himmel gewesen. Jetzt kriegst du Johannes 1,29, das Lamm Gottes. Und dann könnt ihr ihm Hebräer 9 lesen und sagen, guck, er ist im Himmel gewesen. Das Blut hat die Sünde hinweggenommen. Hebräer 10, es gibt einen lebendigen Weg, du kannst durchgehen. Und dann bist du frei. Bist du vollkommen frei. Dann bist du so, dass du einem Menschen sagen kannst, du kriegst völlige Vergebung, völlige Reinigung, völlige Befreiung von jeder Finsternismacht. Du kannst völlig zur Ruhe kommen. Nichts kann dich binden. Dein vergangenes Leben wird ausgelöscht, wenn du nie gesündigt hättest. Das ist schon brutal, oder? Ich weiß nicht, wie viel ihr auf dem Kerbholz habt. Ich habe früher immer geglaubt, ich hätte am meisten auf dem Kerbholz gehabt in meiner schlimmen Zeit. Aber je länger ich gläubig bin, merke ich, dass es, so der Wilhelm Busch hat es schön genannt, nicht nur schwarze, sondern auch weiße Sünde gibt. Und ich frage mich manchmal, ob die weiße oder die schwarze schlimmer sind. Also schwarze Sünde ist, ich gehe hin und stehl. Das ist eine schwarze Sünde. Ich begehe Ehebruch, das ist eine schwarze Sünde. Ich bringe jemanden um, das ist eine schwarze Sünde. Aber es gibt weiße Sünde. Ich mache das Ganze als Gläubiger im Kopf. Und der Jesus sagte in der Bergpredigt, für die Gläubigen. Wenn du es im Kopf tust, ist es wie wenn du ihn umgebracht hättest. Wenn du es im Kopf tust, dass du eine andere Person, Mann oder Frau, in dem Fall, also das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, wenn du das andere Geschlecht begehrst und da drin verharrst, dann ist es wie wenn du es getan hättest. Auch Ehebruch. Und damit zeigt er, es geht nur darum, dass man wirklich völlige Reinigung, völlige Vergebung, völlige Befreiung hat von dem. Die zur Zeit Matthäus 3, bei denen war es eher wesensmäßig die Tat. Bei uns Gläubigen ist es auch das, was sich im Kopf abspielt. Das sind die weißen Sünden. Wisst ihr, und ich brauche Reinigung von den weißen Sünden genauso wie von den schwarzen. Meine Frau hat mich nicht lange mal erwischt. Ich habe irgendwo habe ich was gesagt. Ich wollte glaube sagen, dass ich sowas nicht mache. Dann sagt sie zu mir, und sie hat nicht nur mich gemeint, sondern nochmal einen Bruder. Dann sagt sie, aber ihr denkt es und es ist gleich schlimm. Ich glaube, es ging darum, dass man wirklich mit der Zunge was jemand eine drüber haut oder ich weiß nicht mehr genau, was es war. Dann sagt sie, nö, du sagst nicht, er sagt es auch nicht, aber ihr denkt es. Dann sagt sie, laut Bergpredigt, war eine gute Lektion für mich, laut Bergpredigt, gleich schlimm. Und so ist es. Wisst ihr, jetzt kommt eben das Tolle. Er sagt jetzt in Hebräer 9, Hebräer 10, völlige Reinigung, völlige Befreiung, vollständige, wie soll ich sagen, Heilung meines Gewissens. Mein Gewissen wird vollständig zur Ruhe gebracht. Ist das nicht herrlich? Wisst ihr, wenn ein Mensch zu dir sagt, wenn du das wirklich im Glauben annimmst, in 3 Sekunden kommt der Herr Jesus und du brauchst keine Angst haben. Wir müssen mal die Gesichter von den Gläubigen angucken. Wenn du in der Predigt der Jesus könnte jetzt kommen, in der nächsten Sekunde. Dann siehst du, wie manche erschrecken. Du brauchst nicht erschrecken. Wenn du das glaubst, am Johannes, dem Täufer, seine 2 Botschaften. Die erste ist natürlich ganz wichtig. Die zweite, ans Lamm Gottes zu glauben, ohne die erste, das geht nicht. Es muss zuerst schon bußfertiges Herz da sein. Es muss eine Gesinnungsänderung da sein. Dann kannst du das andere glauben. Aber wenn beides da ist, darum ist es auch für uns so wichtig, Matthäus 3 ernst zu nehmen, unseren Text. Der Jesus hat sich drunter gestellt, er hat es getragen. In dem Moment, wie du das von ganzem Herzen glaubst, hast du Ruhe. Dann kannst du die Wiederkunft Jesu ohne Angst erwarten. Vor was hat jemand Angst, wenn alle Sünder gereinigt sind? Vor was hat jemand Angst, wenn alle Finsternismacht bei mir gebrochen ist? Vor was habe ich dann Angst? Vor nichts, oder? Wisst ihr? Eigentlich ist es einfach. Aber da ist noch mehr drin. Wenn wir das sehen, wenn er sagt, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jetzt müsst ihr mal, ich lese relativ viel Altes Testament, ich lese natürlich auch konzentriert Neues, aber auch viel Altes. Ihr müsst einmal das mosaische Gesetz laufend einmal eine Zeit durchlesen. Und zwar vom Gedanke der Heiligkeit Gottes und von dem, wie Gott Gerechtigkeit will. Gott sagt klipp und klar, wenn du das und das tust, bist du Kandidat des Todes. Und jetzt behaupte ich etwas. Wenn das mosaische Gesetz gilt, und ich habe Brüder, die wollen, dass das mosaische Gesetz heute noch gilt, und ich sage, ihr wisst nicht, was ihr tut. Wenn das mosaische Gesetz heute für uns Gläubige gelten würde, dann wäre keiner mehr lebendig in unserer Mitte. Das Gesetz ist so schrecklich. Ich habe schon oft gelesen, habe gesagt, das habe ich auch gemacht vor meiner Bekehrung. Dann wäre ich weg. Wisst ihr, wer hat nicht Okkultismus getrieben? Aberglaube. Die Bibel sagt, wer es tut, muss sterben. Es kommt aber das Blut Jesu und macht mich rein, dass völlig egal ist, was ich gemacht habe. Es ist weg. Wisst ihr, das ist doch das Herrliche. Es ist alles weg. Alles. Warum kann ein Paulus hingehen, der sogar Gläubige im Tod ausgeliefert hat, der war schuldig, dass Gläubige sterben mussten. Er kann hingehen und sagen, ich vergesse, was da hinten ist, Philipper 3, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Er sagt, ich kann es völlig vergessen. Völlige Befreiung, völlige Reinigung. Ja, wenn das so ist, Entschuldigung, da brauche ich ja gar keine Seelsorger mehr. Brauche ich nicht? Da brauche ich gar keine seelsorgerlichen Gespräche mehr. Nö. Was hat denn ein seelsorgerliches Gespräch, das ich ja nicht verweigere? Aber was hat das für einen Sinn? Das hat dann nur einen einzigen Sinn, jemand beizubringen, wie er ohne mich zum Jesus geht. Also habe ich nur ein Ziel, dass er mich in Ruhe lässt. Ist euch das klar? Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil ich sage den Leuten klipp und klar, ich kann dir nicht helfen. Ich sage, ich kann dir gar nicht helfen. Ich kann dir zeigen, wie du loskommst. Ich kann dir zeigen, wer dir hilft. Aber ich kann dir nicht helfen. Und das ist ja das Gewaltige. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du Sünde, Erkenntnis herbeiführen willst, das steht in der Bibel, da hat Gott ein Mittel gegeben, im Galater 3, und zwar das mosaische Gesetz. Das mosaische Gesetz ist der Zuchtmeister. Da steht im Griechischen der Pädagoge, der Erzieher zur Erlösung. Das heißt, wenn du Sünde Erkenntnis herbeiführen willst, musst du den Menschen zeigen, was das mosaische Gesetz sagt. Eigentlich verstehe ich die Evangelisten nicht. Die müssen eigentlich immer zuerst mosaisches Gesetz predigen. Torre hat das gemacht teilweise. Er hat nur mosaisches Gesetz gepredigt, einmal bei der Evangelisation, dass die Leute ganz nervös wurden, die Brüder. Haben gesagt, wenn bringst du endlich Evangelium? Er hat zu ihnen gesagt, seid still, lass mich mehr Arbeit machen, ich weiß es. Und als dann wirklich Sünderkenntnis da war, dann hat er Jesus gepredigt, haben sie sich bekehrt. Wisst ihr, und das muss einfach klar sein, ich muss einem Menschen zuerst Matthäus 3 bringen. Tut Buße. Hier, er hat sogar die Taufe gefordert. Ich muss ihm zeigen, tu Buße, das ist der wichtigste Punkt. Aber dann, wenn dann das jemand vom mosaischen Gesetz sieht, wie ein Berg, ich bin verloren, dann lese ich ihm Römer 7,4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Das heißt, da steht doch jetzt klipp und klar, in dem Moment, wie ich zum Leib Christi gehöre. Wiedergeburt heißt ja, ich werde in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich werde in den Leib Christi hineingetauft. 1. Korinther 12, 13. Wiedergeburt. Der Jesus vergibt mir die Sünde. Sein Blut macht mich rein. Ich nehme ihn auf als Erlöser. Und derselbe Sekunde werde ich in den Leib Christi hineingefügt. Was sagt jetzt die Bibel? Durch den Leib des Christus. Das heißt, sobald ich da hineingetauft werde, bin ich tot fürs mosaische Gesetz. Das heißt, ich sterbe bei der Wiedergeburt dem mosaischen Gesetz. Das heißt, das Todesurteil ist weg. Ich sterbe aber auch für die Anforderungen des mosaischen Gesetzes. Wisst ihr, ich sage immer, warum sind die Leute nicht konsequent? Manche sagen, du musst 5. Mose 22, Vers 3 halten, von der Kleiderordnung her. Du musst sagen, ist in Ordnung, aber du liest doch weiter. Du musst einfach weiterlesen. Da steht, du sündigst genauso, wenn du zweierlei Stoffe hast. Jeder von uns ist nach dem mosaischen Gesetz ein Sünder. Oder hat jemand von uns nur Stoffe in seiner Kleidung? Also hat jemand wirklich nur Baumwolle? Das soll es ja geben. Also ich zum Beispiel, ich habe wahrscheinlich 60-40 Synthetik, ich weiß nicht, was das für Zeugs ist. Ich kaufe das halt, wenn es passt, ist recht. Also ich gucke was, ob, das interessiert mich nicht. Der Kittel ist ja bloß Fassade. Also ich hänge den halt an mich ran. Aber nach dem mosaischen Gesetz, ich habe gesündigt, versteht ihr? Ich habe zweierlei Stoffe. Ist einfach so. Und auf meinem Dach ist auch kein Geländer. Weil in der Bibel steht, du musst auf dem Dach Geländer haben, dass keiner runterfällt. Und jetzt sagt die Bibel was Ungeheures. Jetzt lese ich die furchtbaren Flüche und die furchtbare Gerichtsdrohung des mosaischen Gesetzes, wo mir die Sünde wirklich vor Augen geführt wird, wo mir die Todesdrohung kommt, wo mir jeder Fluch gezeigt wird, bis ins 3. und 4. Glied, auch meine Kinder müssen es büßen. Und jetzt lese ich plötzlich in Römer 7, Vers 4, jetzt sind wir wieder bei Matthäus 3, es gebührt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Indem er sich taufen lässt, stellt er sich nämlich da drunter und zeigt, dass er das alles tun wird. Das ist nämlich ein Hinweis auf das. In dem Moment, wie ich zu meinem Jesus gehöre, in sein Leib hineingetauft werde, wiedergeboren bin ich tot fürs Gesetz. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, du musst das halten vom mosaischen Gesetz, zeig mir Stelle, sei Entschuldigung, ich bin tot. Laut Römer 7, 4, bin ich tot. Warum soll ich kann das gar nicht halten, ich bin tot. Ich habe mit dem nichts zu tun. Such dir einen anderen. Kommt jemand und sagt, du musst den Sabbat halten, dann muss ich sagen, Entschuldigung, ich bin tot für den Sabbat. Sabbat ist Herzstück, Hesekiel 20, des Gesetzes. 2., 3., 4., 5. Mose, das ganze Herzstück, Sabbat. Ich bin tot, ich bin für das alles tot. Wieso? Und dann kommt doch was. Damit wird mir doch klar, der Jesus hat das ganze mosaische Gesetz erfüllt. Er hat alle Gerechtigkeit erfüllt. Und darum heißt es in Römer 10, Vers 4, das ist ein ganz zentraler Punkt, den man einfach beachten muss. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Und Ende, das Wort Telos, kennen wir ja von den Büchern, Telos, Bücherei. Telos heißt Ziel und Ende. Also wenn ein Radrenner wäre, in Albstadt sind ja immer wieder Radrenner, da würde dort, wo bei uns Ziel drüber steht, würde, wenn es in Griechenland wäre, würde Telos drüber stehen. Also da ist das Rennen zu Ende. Da ist aber auch das Ziel. Und genauso ist Christus das Ende des Gesetzes, das ist das, wo Gott hin will. Das ist das Ziel Gottes. Dort will Gott, dass wir hinkommen. Dass wir tot sind fürs mosaische Gesetz, dass alle Gerechtigkeit erfüllt ist, dass das Blut Jesu alle unsere Sünde hinwegnimmt, dass wir mit einem bußfertigen Herzen kommen und das Blut Jesu in Anspruch nehmen. Auch wenn wir gläubig sind später, einfach bußfertiges Herz, Glaube als Lamm Gottes, Blut in Anspruch zu nehmen und ich bin völlig frei. Und das genau war das, was hier der Johannes vorbereitet. Wisst ihr, und sobald wir beginnen, die Bibel so zu lesen, passiert etwas. Plötzlich geht das Verständnis auf wie eine Blume, wenn sie Wasser kriegt. Und plötzlich wirst du das verstehen. Aber das Ende ist immer, dann bin ich ja durch den Herr Jesus völlig frei. Dann bin ich ja völlig gereinigt. Dann bin ich ja völlig in Ordnung mit Gott, sobald ich im Glauben komme. Sobald ich ernst mache, sobald ich Buße tue, wie hier geschrieben steht, der Buße würdige Frucht bringen, wirklich ernst mache vor Gott und dann im Glauben das annimmt, dann bin ich ja frei. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn man jetzt den Text für uns nimmt? Jesus sagt, es gebührt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das hat er getan. Johannes sagt, du musst Frucht der Buße bringen. Also muss ich nur Buße tun, meine Gesinnung ändern und erkenne, dass der Jesus alles getan hat. Ich muss eigentlich nur ernst machen. Ich muss mit der Buße ernst machen und den kindlichen Glauben annehmen, dann bin ich frei. Wisst ihr, was das heißt? Du könntest einen Großteil der Missionswerke schließen. Du könntest einen Großteil der Lehranstalten schließen. Die Leute müssen nur das glauben, was geschrieben steht und tun. Dann ist ganz viel unnötig im Reich Gottes. Du musst nur tun. Dann brauchst du nur eine Person. Wen brauchst du denn nur? Jesus allein. Da brauchst du nichts mehr. Wisst ihr, dann würden ganz viele Bewegungen, die heute predigen, nur bei uns, die müssten aufhören, müssten ihre Botschaft ändern, müssten sagen, nur bei Jesus, nicht bei uns, nur bei Jesus. Und der Gemeinde ist immer nur so gut, wie sie im Zentrum in Jesus Christus verkündigt und sein vollkommenes Opfer. Das ist genau das Kriterium, was eine Gemeinde taugt und was er nicht taugt. Das ist auch das Kriterium, was ein Prediger taugt und was er nicht taugt. Wisst ihr, er sagt, also müssen wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Wenn man jetzt weiterliest, dann weiß man, für die, die bußfertig sind, Matthäus 3, die sich taufen ließen, die wirklich ernst gemacht haben, der Buße würdige Frucht gebracht haben, für die kommt er, hat die ganze Gerechtigkeit erfüllt, er ist das Lamm. Sobald ich das jetzt im Glauben annehme, ist alles geschehen. Wisst ihr, und damit werde ich frei von Menschen, frei von mir, frei von der Sünde, frei vom Teufel. Es gibt nichts mehr, was mich halten kann, wenn ich will. Ich muss halt wollen. Aber merkt ihr jetzt, was Matthäus 3 ab 13, was das für eine riesige Rolle spielt? Und zwar, in gewisser Weise spielt die Einstellung zu meinem eigenen Herzen, zu meiner eigenen Situation eine riesige Rolle, dass ich mich tatsächlich so sehe, wie ich bin und zugebe, dass ich es nötig habe, dass das Lamm Gottes sein Blut an mir wirken lässt. Das Zweite ist, dass ich im Glaube wirklich glaube, dass der Jesus getan hat. Die zwei Sachen müssen zusammenkommen. Dann kommt der Herz völlig zur Ruhe. Wisst ihr, das ist auch der Grund, wenn wir das nächste Mal weiter studieren, warum der Vater im Himmel jetzt plötzlich redet. Aufgrund von der Basis. Er redet dann plötzlich und sagt, das ist es. Wisst ihr? Ich möchte es nochmal betonen, das Matthäusevangelium mit allen seinen Botschaften ist wie ein Mosaikstein. Sag ich es mal vorsichtig. Je näher du letztendlich auch von den Lehrbriefen, auch von der Offenbarung, vor allem dem Zentrum kommst, je mehr wird in diesem Mosaikbild das Neue Jerusalem sichtbar. Und was ist das Zentrum vom Neuen Jerusalem? Was ist der Tempel im Neuen Jerusalem? Jesus. Was ist das Licht im Neuen Jerusalem? Jesus, er allein. Das, was wir jetzt gesehen haben, das ist vom Mosaikbild, wo das Neue Jerusalem im Zentrum ist, das ist die Landschaft. Das ist der Weg. Wir haben heute ein Stück von dem Weg jetzt gesehen, wie man im Neue Jerusalem ankommt. Durch Buße und Glaube, so wie der Jesus sagt. Und Johannes der Täufer ist der gewaltigste Bußprediger des Alten Testamentes. Drum sagt die Bibel, der Größte des alten Bundes, der vom Weibe Geborene, ist Johannes der Täufer. Er ist größer wie Jesaja, er ist größer wie der Salomo, größer wie der David, größer wie jeder, sagt er klipp und klar. Aber er ist kleiner wie der Kleinste, der vom Heiligen Geist Geborene. Es bezieht sich nur auf die vom Weibe Geborenen. Aber die vom Geist Geborene, die zum Reich Gottes gehört, er sagt nämlich, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das ist gewaltig. Jetzt muss man das verstehen. Wir haben hier der Größte des Alten Bundes. Jetzt müssen wir uns klar werden, der Größte des Alten Bundes. Wir haben was, das ist größer wie das, was der hat. Hammer. Merkt ihr, wie der Teufel uns blöfft? Wie er uns in die Irre führt? Wie er uns von dieser gewaltigen Heilswahrheit abdrängt? Wie er alles tut, dass wir das nicht sehen? Wie er alles tut, dass wir nicht Buße tun? Wie er alles tut, dass wir nicht glauben? Wie alles tut, dass wir es nicht einfach kindlich im Glauben einnehmen und wirklich glauben, dass es geschehen ist. Wie alles tut, dass unser Herz nicht zur Ruhe kommt. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Buße bedeutet auch, seine Einstellung zu ändern, dass ich mir das vom Teufel nicht mehr gefallen lasse. Indem ich einfach Gott Recht gebe. Buße ist nämlich Gott Recht geben. Indem ich einfach ihm zustimme und dem Teufel seine Lüge einfach gar nicht mehr beachte und das annehme, was die Schrift sagt. Und so hoffe ich, dass Gott uns Gnade gibt, dass wir bei Matthäus Mosaikstein auf Mosaikstein setzen können, bis wir am Schluss das strahlende Bild des Neuen Jerusalems haben. Strahlende Bild Jesu Christi, nämlich sei Person. Ich möchte beten. Ja, Jesus, du bist der Herr der Herren, du bist der König der Könige. Jeder Buchstabe der ganzen Heiligen Schrift zielt letztendlich, wenn man es genau nimmt, nur auf dich. Du bist das Zentrum des Ratschlusses der Ewigkeit. Du bist das Ziel, das der Vater in seiner dreimaligen Heiligkeit sich gesetzt hat für uns Menschen,
für das ganze Universum, für alles. Du bist der Herr, der Herrin, der König der Könige. Du bist der Erlöser. Du bist der, der mit seinem Blut unsere Sünde hinwegnimmt. Du bist der, der unsere Herzen zur Ruhe bringt. Du bist der Priester nach der Weise Melchisedeks. Du hast das wahre Yom Kippur vollzogen, Hebräer 10 und Hebräer 9. Du bist der Erlöser. Wir beten dich dafür an und möchten lernen vom Johannes dem Täufer, dass es zwei entscheidende Schritte gibt. Der erste, dass wir wirklich ein bußfertiges Herz haben und bereit sind, ernst zu machen. Denn genauso ernst die kindlichem Glaube dich als Lamm Gottes annehmen, nämlich dass dein Blut unsere Sünde hinwegnimmt. So lass unsere Herzen zur Ruhe kommen. Lass keinen aus unserer Mitte weggehen, der die zwei entscheidenden Schritte nicht tut und der nicht erleben darf, dass sein Herz völlig zur Ruhe kommt. Wir beten dich dafür an. Amen.